Hallo liebe Nicola, hallo liebe ZuhörerInnen.
Das vergesse ich immer, dass uns Leute zuhören.
Ja, das ist ja eigentlich auch gut.
Ich denke immer, wir treffen uns und du erzählst mir, was ich gucken soll. Und ich komme mit noch mehr Sachen auf meiner Liste nach Hause, als ich vorher schon hatte. Aber ja, es hören Leute zu und das freut uns sehr.
Ja, das freut uns wirklich sehr. Ja. Ich dachte auch eben gerade so ein bisschen, man könnte daraus auch irgendwann mal so eine Challenge machen. Dass man so Themenwochen macht und dann halt wirklich so eine Liste, weil das ist ja das Ding. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, so ja, der Film klingt super spannend, den muss ich unbedingt gucken, aber man schafft es dann halt irgendwie doch eher selten, gerade jetzt, wo wir sagen, okay,
Wir gucken jede Woche schon.
Genau, wir bereiten, ja.
Mindestens zwei Filme.
Ja, ja. Man könnte bestimmt irgendeine Challenge draus kreieren.
Aber letzte Woche hast du Mayor of Easttown, die Serie, ziemlich gehypt und das werde ich wahrscheinlich mehr reinziehen.
Ja.
Also da bin ich jetzt schon sicher, dass ich das zumindest angucken werde und wenn es mich catcht, auch zu Ende.
Du solltest mindestens bis zur zweiten Folge gucken, weil ich fand, die erste war auch ein bisschen...
Ich habe das aber oft bei ersten Folgen, dass ich mir denke, bei Made war ich auch in der ersten Folge so. Und
echt?
Dann fand ich Made so genial.
Gott, ja. Ja. Ist das überhaupt schon, ging das jetzt schon weiter wieder?
Nee.
Ah, okay. Also das letzte war,
hast du das Kind Made geguckt?
Ja.
Okay.
Made?
Ja.
Ach, Made, klar. Sorry, ich habe es gerade verwechselt mit Handmaid's Tale.
Ja, nee, Made.
Ja, Made habe ich auch geguckt und das fand ich, das fand ich sehr bedrückend, aber unfassbar wichtig trotzdem. Also sehr...
Lustig, ich habe letztes Mal gesagt, ich hasse das, wenn Leute sagen, irgendwas ist ein wichtiger Film. Ja. Aber er ist halt auch nicht nur wichtig, sondern auch richtig gut.
Ja, aber ich finde ihn auch, also tatsächlich für mich als junge Frau finde ich ihn wichtig. Also
klar,
zu sehen aufgrund der Beziehung mit der Mutter...
Sollen wir eine Folge über Made machen?
Ja, wahrscheinlich schon. Welchen Film hast du denn mitgebracht?
Also, nur dass alle, die jetzt zuhören und vielleicht vorher noch nicht zugehört haben, wissen, wie wir uns eingegroovt haben. Wir bringen immer zwei Filme mit. Ein Klassiker und eine Neuerscheinung. Mhm. Wobei Klassiker ist alles bis ins letzte Jahr, also aus dem gesamten Filmgeschichte. Und ich bin diese Woche dran mit einem Klassiker. Der ist von 2018, also nicht sehr alt. Und der Film heißt Lazzaro Felice von Alice Rohrwacher. Und Lisa hat eine Neuerscheinung und zwar...
Die Frau im Dunkel, The Lost Daughter, auf Englisch. Letztes Jahr auch in Cannes uraufgeführt. Nee, in Cannes? Was erzähle ich jetzt? In Venedig, Filmfestspiele Venedig uraufgeführt. Und ist dann kurze Zeit später auf Netflix auch erschienen. Ich habe ihn jetzt vor kurzem da auch gesehen. Muss ehrlicherweise sagen, nicht direkt durch, weil er doch auch sehr lange ist. Und weil man, fand ich, sich auch ein bisschen dazu nicht zwingen, aber man muss schon die Muße haben.
In der richtigen Stimmung sein.
Genau, also das ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, ein Film, den man abends gut zum Runterfahren schaut. Also, ja. Ich fand den aber sehr bildgewaltig, wo wir auch eine Überschneidung haben, weil das ja die gleiche Kamerafrau ist, die auch auf
Lazzaro.
Ja.
Ja, ich habe das ausgesucht. Ich habe dich ja gefragt, was du diese Woche geguckt hast. Und dann, ich war mir schon sicher, dass ich bei irgendeiner Folge Lazzaro Felice droppen werde, weil das ist wirklich unter meinen Top 3 Lieblingsfilmen ever. Und dann dachte ich, jetzt ist die Woche, weil es ist eben so, dass dieselbe Kamerafrau bei beiden Filmen Kamera gemacht hat. Und das auch, glaube ich, bei beiden Filmen wirklich wichtig ist.
Mhm. Ja, also... Auf jeden Fall, weil nämlich Die Frau im Dunkeln sehr bildgewaltig ist und auch aufgrund dieser Zeit, die sie hat, ähnlich wie bei Drive My Car, sich auch sehr viel Zeit nimmt und lässt, um vieles über Bild zu erzählen, was auch wichtig ist, finde ich, für den Film. Es ist ein Psychodrama von Maggie Gyllenhaal. Es war ihr Regiedebüt. Sie hat die Rechte für das Buch von Elena Ferrante abgekauft und gleichzeitig das Versprechen gegeben, dass sie persönlich auch Regie macht. Also es war tatsächlich Bedingung dafür, dass sie das verfilmen darf.
Mhm. Die Autorin hat das eingefordert.
Ja. Und das war Maggie Gyllenhaal auch so wichtig, dass sie diese, also sie hat das Buch gelesen, sie meinte, es hat sie direkt so sehr in den Bann gezogen, dass sie das unbedingt machen wollte und saß wohl einen Monat lang am Entwurf für den Brief, den sie der Autorin schreiben wollte, um dann die Rechte zu erfragen.
Man hört das total oft, dass Leute sagen, ja, ich habe dann einen Brief geschrieben, um diese oder jene Person für mein Projekt zu gewinnen. Und ich frage mich immer, meinen ihr damit E-Mails?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, ja.
Weil so früher, klar, das waren Briefe. Also ja. Francis Ford Coppola wird wahrscheinlich Briefe geschrieben haben, aber jetzt
ja.
Setzt man sich dann hin und schreibt einen handgeschriebenen Brief, weil einem so wichtig ist, diese Filmrechte zu bekommen
und für das Buch. Das Interessante ist daher auch, das habe ich ja eben gerade vor der Aufnahme schon gesagt, dass die Elena Ferrante ja ein Synonym ist. Und wem schreibt man denn? Schreibt man dann in dem Brief, hallo liebe Elena, liebe Frau Ferrante, darf ich ihren Roman verfilmen? Oder ja, man weiß ja auch nicht, wie viele Personen da letztendlich dahinter stecken. Aber genau, also es geht in dem Film um Leda Caruso. Das ist die Hauptfigur, eine Mitte 40-jährige Professorin für italienische Literatur, die sich entschließt, Urlaub zu machen auf einer Insel in Griechenland, dann dort auch ein bisschen zu arbeiten, aber man sieht sie ganz am Anfang ankommen und oft am Strand liegen, im Meer liegen auch. Also da gibt es ganz tolle Aufnahmen, dann wie die Kamera ganz, ganz nah an dem Körper von Olivia Colman, die Leda spielt, den Körper abfährt und man gar nicht genau immer weiß, an welcher, also wo gehört das jetzt eigentlich hin, weil es teilweise doch so nah ist.
Ah, also so abstrakte Haut und so.
Genau, ja,
Falten und
du
und so Sachen.
Siehst sie auch halt einfach dann im Meer treiben und alles ist sehr friedlich anfangs, bis dann irgendwann eine Großfamilie, eine griechisch-amerikanische Großfamilie anreist und den Strandabschnitt, den Leda eigentlich vorher für sich alleine hatte, so ein bisschen beschlagnahmt. Ihr wird dann auch ans Herz gelegt, sich von dieser Familie fernzuhalten. Das wohl auch, also man kriegt im Film auch so ein bisschen mit, das hat schon so einen Gang-Charakter, die scheinen da irgendwie so diese Insel auch so ja fast schon was Mafiöses?
Mafiös?
Und ab dem Punkt an hat dieser Film eigentlich so ein bisschen was Bedrohliches. Also man erwartet die ganze Zeit, dass irgendwas passiert und man kriegt auch Leda sehr viel weniger als Charakter zu greifen. Also die ist sehr impulsgesteuert. Die ist eigentlich ein Charakter, den man so nicht mag, weil sie unkonventionelle Entscheidungen auch trifft und das merkt man auch über den Film. Und dann trotzdem ist sie aber so kindlich. Also ja, es ist Olivia Colman schafft das sehr gut, so eine innere Zerrissenheit darzustellen. Und die wird nur noch mal verstärkt, als dann Leda irgendwann anfängt, als stille Beobachterin Nina, die gespielt wird von Dakota Johnson.
Stimmt, Dakota Johnson spielt auch mit. Ja.
Die okay. Eine junge Mutter ist.
Mhm.
Und augenscheinlich total überfordert mit ihrer Tochter ist, mit der Rolle als Mutter sein. Und darüber merkt man dann eigentlich auch, also darüber wird dann auch erzählt, was bei Leda los ist im Leben. Also
ich finde es immer so toll, du merkst dir immer, wie die Figuren heißen. Ich glaube, das kommt durch deinen Job. Weil ich kann mir das ganz schwer merken. Ich denke halt, ja, ich denke immer nur an die Figur, aber ich habe schon vergessen, was die für einen Namen eigentlich hatte.
Ja, aber deswegen habe ich ja auch so Stichpunkte, weil ich so unfassbar schlecht bin. Und ich versuche ja immer wieder Folge für Folge mehr zu, ein bisschen freier zu reden und ein bisschen mehr einfach mich treiben zu lassen. Und nee, genau, aber Leda und Nina verbindet dann irgendwie so ein Unwohlsein als Mutter, und darüber wird dann auch durch Rückblenden erzählt, was Olivia Colman eigentlich für Pakete hat. Also die hat zwei mittlerweile erwachsene Töchter, mit denen sie aber kaum Kontakt hat. Mhm. Und in diesen Rückblenden wird dann gezeigt, dass sie eigentlich eine junge Frau war, die studiert hat, die arbeiten wollte, dann plötzlich zwei Mädchen bekommen hat und damit aber eigentlich sich nicht wohlgefühlt hat. Also die ganze Zeit zerrissen war zwischen der Familie und Karriere. Und das wird auf eine Art und Weise erzählt, die nicht so... Also es ist nicht so, ja, dann bekommt man halt keine Kinder, reißt sich halt zusammen oder jetzt hör ich auf, die zu bemitleiden, sondern es ist schon sehr, dass man das auch halt, finde ich, sehr gut nachvollziehen kann.
Also das ist ein Film, ich sage das zwar fast immer, aber ich meine es auch, also den will ich noch gucken und werde ich noch gucken, weil dieses Thema Mutterschaft, ich glaube, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen, genau, dass der Film im weitesten Sinne um Mutterschaft geht, oder?
Naja,
ich finde es so ein tolles Thema, beschäftigt mich persönlich auch sehr, obwohl ich keine Mutter bin, weil diese Frage so groß ist. Ob man das machen will, wie es einen verändert, ob man das vielleicht bereut eines Tages.
Und da gibt es ganz tolle Szenen auch in diesem Film, der, wie gesagt, der sich über sehr lange Zeit erst entfaltet. Aber dass Leda irgendwann auch sagt, ja, I'm an unnatural mother. Also ich bin keine, so nach dem Motto, ich bin keine schlechte Mutter. Mhm. Und ich bin auch keine gute Mutter, aber ich bin halt einfach...
Was sagt sie, keine natural mother?
Natural.
Unnatural.
Ja, das wird durch diese Verbindung, die dann diese Frauen miteinander haben, wird einfach sehr toll erzählt und ist aber die ganze Zeit auch auf der Probe, weil... Leda, sie hatte eine ganz impulsive Entscheidung, die aber für den Nachgang im Film sehr wichtig ist. Und der auch immer mehr so der sehr, sehr gut ihren inneren Konflikt und ihre ganze Geschichte darstellt. Aber es ist so ein bisschen wie ein toller Sommerfilm, dem aber so ein bisschen was Gammeliges anhaftet. Also es ist spielt in einer Idylle, die aber irgendwie so ein bisschen im Kern verrottet ist.
Das hast du jetzt wundervoll gesagt.
Verstehst du, was ich meine? Also man guckt es trotzdem gerne, aber man denkt sich die ganze Zeit, irgendwas ist falsch und irgendwas ist auch falsch mit ihr. Und
das ist aber geil, das hast du jetzt super zusammen. I'm sold.
Ja, wahrscheinlich hätte man das einfach, kann man das einfach runterkürzen und alles andere kann man sich sparen. Aber es ist schwierig, diesem Film irgendwie gerecht zu werden, weil er einerseits zu lang ist und weil man auf der anderen Seite... kann ich nicht wirklich jetzt viel über ihn sagen, weil ich dann zu viel schon erzählen würde.
Ich muss ja sagen, ich habe das mitgekriegt, dass es den gibt und war dann natürlich als erstes so gehuckt, weil man eben Schauspielerin macht, Regiedebüt.
Hat auch das Drehbuch geschrieben
dazu? Hat sie selber geschrieben, ja, wow. Also da bin ich dann immer neugierig, allein nur aus dem Fakt, dass wenn man so Rolle wechselt, das ganz toll werden kann oder auch ganz schlecht. Aber ich fand es schön zu sehen, dass sie sich nicht selber besetzt hat. Mhm. Weil es gibt eben viele, die sich dann Stoffen annehmen oder Drehbüchern annehmen, eigentlich um eine Rolle für sich selber zu finden.
Ja.
Und das zu sehen, dass es für sie anscheinend wirklich um den Film und um das Buch geht und sie dann die Frauenrollen alle mit anderen tollen Schauspielerinnen besetzt hat, fand ich richtig schön zu sehen.
Ja, also und ich persönlich finde auch, dass ihr das für die Schwere, die dieser Stoff mit sich bringt, auch sehr gut gelungen ist.
Ich muss nur sagen, ich habe eben auch auf Wikipedia geguckt und dann klang es so ein bisschen wie ein Film, der einen Vibe hat, aber vielleicht gar keinen Plot. Würdest du das so zusammenfassen oder ist das einfach falsch dargestellt?
Nee, doch, das finde ich auch. Also ich finde, der hat einen sehr verspäteten Höhepunkt. Und fällt dann relativ schnell ab und hat dann auch ein sehr spannendes Ende, wo man auch als Zuschauerin sehr verwirrt zurückgelassen wird. Ich finde, es lohnt sich allein schon wegen der Bilder auch, weil es einfach es wird toll erzählt. Man kriegt trotzdem so ein Urlaubsfeeling. Du leitest eine Frau, die alleine irgendwie, die alleine in Urlaub gefahren ist und die dann sich selbst in so eine Misere bringt. Hm. Und mit allen, auch mit Dakota Johnson, die irgendwie sehr, die das sehr gut darstellt einfach. Also sehr gut diese junge Mutter, die total überfordert ist und eigentlich Angst hat, dass sie nicht gut genug ist. Oder also die dann tatsächlich auch Leda am Ende fragt, ja, hört es irgendwann auf? Dieses, oder bleibt es immer so? Es ist immer so, ich fühle mich, als hätte ich eine Depression.
Mhm. Und keine Wochenbettdepression, sondern eine andere.
Ja, nee, weil die Tochter irgendwie auch schon 4, 5 ist. Also,
ui.
Ja.
Aber du hast dieses Genre angesprochen, das eigentlich offiziell keins ist, aber Urlaubsfilme. Weil ich liebe das. Ich glaube, wenn man mich fragen würde, was ich am liebsten schaue, ich Roadtrips, also Roadmovies und Urlaubsfilme.
Ja.
Und ich habe gleich im Kopf so eine innere Liste gemacht, weil es gibt diesen anderen, A Bigger Splash, wo auch Dakota Johnson mitspielt. Auch zwei Paare fahren in Urlaub. Ich weiß nicht mehr, ob es Italien war, aber auch eine Insel, den ich auch so toll finde. Und alle anderen von Maren Ade, selbes Konstrukt, zwei Paare fahren in Urlaub. Ich glaube, das ist sogar Sardinien. Ach nee, dein Film spielt ja in Griechenland.
Ja, auf einer griechischen kleinen.
Und dann natürlich den alle lieben, Call Me By Your Name, wo man auch
ja,
einfach...
Ja, klar, da habe ich natürlich
den
auch...
Den guckt man auch teilweise ja. einfach nur, um selber mal wieder irgendwie für 2 Stunden im Italien Sommerurlaub zu
aber
sein.
Aber kann man nicht miteinander... Also, das hatte ich eben gerade überlegt, nämlich ob ich sage, ja, es ist so ein bisschen wie Call Me By Your Name, aber ist es halt gar nicht, weil der trotzdem ist das Feeling und die Atmosphäre, die dieser Film schafft, und tut komplett gegensätzlich.
Ja, du hast ja gesagt, das ist so in verrottet.
Ja.
Das ist der Call Me By Your Name gar nicht. Der ist ja
nee,
alles ins goldene Sommerlicht ja. getaucht und
ja.
Life is beautiful.
Obwohl der ja auch jetzt der eine Schauspieler so einen krassen Skandal hat.
Ja, aber das muss, also ich bin nie für Separate the Art from the Artist,
ja.
aber in dem Fall schon, weil das ja nicht sein Film ist. Also
ja.
er hat halt eine Rolle gespielt.
Ja.
Er hat ja nicht das Drehbuch geschrieben oder die Regie, also... Wenn das jetzt rückwirkend diesen Film so kaputt macht, dann würde ich das ganz schade finden für alle Leute, die
ja.
den Film gemacht haben.
Das ist eher auch ein, das ist eher auch immer ein sehr spannender Umgang, finde ich. Wie man damit in dem Moment dann Kunst und KünstlerInnen dann trennt. Oder ob man es nicht macht. Oder
großes Thema.
Ja.
Für eine Folge.
Für eine Folge, Roman aber nicht
Polanski
für heute.
Roman Polanski und Woody Allen, wie sie nicht alle
ja.
heißen.
Ja. Aber erzähl mal über deinen Film.
Mein Film spielt in Italien.
Ach schön, ich liebe ja Italien und ich finde nämlich genau auch, dass das, was du auch sagst, diese Südseefilme haben immer einen ganz besonderen, trotzdem noch einen ganz besonderen Flair.
Absolut und ich glaube unter anderem deswegen liebe ich den auch so, aber nicht nur. Also es ist kein Urlaubsfilm, es ist eigentlich eine Art modernes Märchen. Angesiedelt sind. Ich habe mir das da aufgeschrieben, weil ich das so schön fand. Wie haben sie es betitelt? Magischer Realismus.
Mhm.
Toll.
Also ein bisschen so Instagram mit Paris-Filter.
Nein, gar nicht. Komplett anders. Also es ist eben dieselbe Kamerafrau und ist alles analog gedreht auf 16 mm, hat was ganz Raues und eben was ganz Reales, deswegen Realismus. Spielt in den 90er Jahren in Italien und hat zugrunde eine wahrhaftige Geschichte, nämlich in der Agrarwirtschaft dort gab es, oder wahrscheinlich gab es das überall in Europa, so eine Art Pacht, bei dem die Menschen, die dort auf dem Grundstück gearbeitet haben und in dem Fall Tabak angebaut haben, in Naturalien gezahlt haben.
Mhm.
Also sprich, es gab irgendwie die Marquise, die Frau, der das Grundstück gehört. Und die Bauern dort haben gepachtet und mussten dann für die Pacht zahlen mit den Dingen, die sie angebaut
ja,
haben.
Wie im Mittelalter.
Total mittelalterlich. Und hat die in so eine große Abhängigkeit geschoben, aus der man eigentlich nie rauskommen kann, weil man nie so viel mehr Ertrag hat, dass man jemals eigentlich genug für sich hat.
Mhm.
Deswegen rutschst du dann immer in eine Schuld und bist quasi wie ein Leibeigener. Und das gab's und das ist aber abgeschafft worden in den 90er Jahren anscheinend und oder 80er. Und es gab aber in Italien eine Frau, die das nicht kommuniziert hat.
Oh.
weil die so an einem abgeschiedenen Ort lebten und waren eh in ärmlichen Verhältnissen und hatten wahrscheinlich keinen Zugang zu Nachrichten und haben das über Jahre nicht gewusst. Und sie hat halt einfach die Klappe gehalten und die noch weiter ausgebeutet.
Krass.
Und Alice Rohrbacher, die Regisseurin von dem Film, hat das gelesen als echten Fall und auf dem ihr Drehbuch geschrieben. Und so beginnt der Film auch. Also es spielt eben in diesen bäuerlichen Verhältnissen, wo Lazaro, die Hauptfigur, lebt. Und Lazaro ist eigentlich ja, eine märchenhafte Figur, ein märchenhafter Charakter, weil er ist so rein und so gut, wie man denkt, dass kein Mensch sein kann.
Was man heutzutage als naiv
ja,
und gutgläubig
bezeichnet. Unfassbar naiv, wird auch dann von seinesgleichen total ausgebeutet, aber es stört ihn irgendwie nicht.
Mhm.
Und ja, auch da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber im Endeffekt geht es dann darum, diese Marquez, die Frau, die da ihre Bauern ausbeutet, hat einen Sohn in seinem Alter, die zwei geraten aneinander und natürlich Lazarus Gutgläubigkeit wird wieder ausgebeutet und so kommt der ganze Plot ins Rollen.
Mhm.
Und früher oder später wird natürlich auch aufgedeckt, dass diese Abhängigkeit, die da existiert, schon
künstlich ist.
Es gibt dann einen großen Zeitsprung und mehr will ich jetzt dann nicht sagen. Aber es spielt eben in so einem italienischen Sommer. Alles ist auf 16 mm gedreht, total satte Farben, goldenes Licht. So ärmlich, aber schön.
Mhm.
Die arbeiten auf so einem Tabakfeld. Weiß nicht, das Stroh fliegt durch die Luft.
Weißt du, wie das so ein bisschen klingt? Das ist so ein bisschen wie das, was Van Gogh ursprünglich mal dazu bewogen hat, anzufangen zu malen.
Aha.
Dieses bäuerliche, ärmliche, wahrhaftige, was so eine Faszination, glaube ich, auf viele Künstler ausübt. Dieses, was mit den Händen machen muss.
Mhm. Ja, und diese... Also Alice, ich liebe sie auch dafür, eben magischer Realismus, wie sie castet, diese Menschen, die da dieses Milieu darstellen, die sind echt, weil du findest, glaube ich, keine Schauspieler, die dann solche Gesichter haben und wirklich aussehen, als hätten sie am Land gelebt und lange hart gearbeitet. Da hat sie wahnsinnig viele Laien besetzt, die das ganz toll spielen und dann gibt es aber immer wieder so träumerische Momente, wo der Wind dann kommt und auf so eine magische Art Dinge verändert und es gibt so eine Wolfsfigur, die eine große Rolle spielt. Also es kriegt dann so was Fabelhaftes.
Mhm.
Ja, wunderschön. Und man sagt auch so ein bisschen, sie ist so der neue Fellini, also dieses träumerische, neues italienisches Kino. Dafür ist sie jetzt so bekannt.
Auch immer noch? Weil das ist jetzt 90er gewesen, was hat sie...
Nee, der Film spielt in den 90ern, aber er ist 2018 schon rausgekommen und sie arbeitet am nächsten und ich kann es gar nicht erwarten, bis der endlich draußen ist. Weil das muss ich dazu sagen, sie hat bisher drei Filme gemacht und die sind alle drei unfassbar gut. Also ihr Debütfilm war Corpus Celeste, da hatte sie noch nie einen Film vorher richtig gemacht und ist gleich mit so einem Hammerding rausgegangen. Quasi von null weg in einen Spielfilm gedreht. Und der zweite, The Wonders, heißt er auf Englisch, auf Italienisch weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Ist auch schon ganz toll. Fun Fact, sie hat eine Schwester, die ist Schauspielerin, Alba Rohrbacher. Die hat auch eine sehr solide Karriere.
Mhm.
Und die besetzt sie auch oft. Das finde ich dann auch schön, dass man immer dann die zwei Schwestern zusammen sieht, wie sie miteinander arbeiten.
Hat Maggie Gyllenhaal auch gemacht. Sie hat ihren Ehemann besetzt.
Wirklich?
Ja, die Frau im Dunkeln.
Ja. Und ich finde einfach, also ich habe so eine Bewunderung für Alice Rohrbacher. Die ist jetzt nicht viel älter als ich. Ich glaube so 7 Jahre, 6 Jahre. Und hat einfach schon so viel... Ja, so jetzt mit drei Filmen schon so viel erreicht, finde ich. Also der Lazaro, da hat sie dann auch in Cannes den Preis fürs beste Drehbuch gewonnen, das sie auch selber geschrieben hat. Aber ich glaube, wenn man sie schon besser gekannt hätte, dann hätte sie auch noch mehr Preise gekriegt, weil der einfach beste Kamera und beste Regie auch noch verdient hätte.
Wo hast du den geguckt?
im Kino, ich habe den auf der Biennale, manchmal hat man ja so Glück.
Ja.
Ich gehe natürlich immer auf Filmfestivals und man guckt oft ganz viel Schrott auf Filmfestivals. Ja. Und
viel, was auch so krass überhyped ist einfach.
Ja, und natürlich dadurch, dass die ja dann meistens noch nicht im Kino sind, viele auch so tapser im Dunkeln, weil man noch gar nicht so viel Presse hat oder noch gar nicht so viel Hörensagen und dann einfach mal ausprobiert. Mhm. Und ich freue mich dann immer, wenn ich so mindestens eine Perle entdecke, weil dann denke ich, dann haben sich die anderen 8 schlechten Filme gelohnt. Und bei der Biennale habe ich dann eben Lazaro entdeckt und dann war ich so, oh, das hat jetzt mein Festival gerettet. Und den habe ich tatsächlich, glaube ich, dann 2 oder 3 Mal im Kino geguckt, weil ich den so toll fand und immer allen Freunden gesagt habe, ihr müsst den sehen, und dann bin ich nochmal mitgegangen.
Ja.
Ja. Also, und der ist natürlich jetzt auf allen Streamingdiensten.
Okay.
Man kann den jetzt auf Netflix gucken.
Gut.
Aber es gab noch was ich dir erzählen wollte. Ich schaue noch mal kurz rein. Ah, das fand ich noch so schön. Nämlich ihre Art zu besetzen. Na, weil es diese Hauptfigur gibt, den Lazaro, und der soll ja eben so unmenschlich rein sein und unmenschlich gutmütig, musst du ja überhaupt erstmal jemanden besetzen können, der so übermenschlich das so ausstrahlt.
Also wie so ein Küken.
Genau, also du könntest jetzt nicht mich oder vielleicht auch nicht dich in so eine Rolle stecken, weil in unserer Gestik, Mimik, Blick, in unserer ganzen Art zu sein, halt
so was Federndes, musst du das sagen.
Nicht die pure Reinheit existiert. Und dann hat sie aber anscheinend viele tausende Menschen sich angeschaut. Er ist ja auch ein Junge, also ein Teenager. Und dann mit einem Laien tatsächlich gearbeitet, weil Schauspieler das halt teilweise gar nicht mehr so haben, weil die dann natürlich schon so im Business sind und so, ich will jetzt gar nicht sagen, mit allen Wassern gewaschen sind, aber trotzdem hat dann einen Laien als diese Hauptfigur besetzt.
Und war von Anfang an auch klar, dass es ein Mann sein sollte?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Da weiß ich jetzt nicht genug drüber, aber Lazaro und Lazarus, das ist ja, glaube ich, eine biblische Figur. Mhm. Da wird sie sich ganz viel gedacht haben dabei, was ich jetzt nicht weiß. Also dieses katholische, italienisch-katholische ist auch immer total wichtig in ihrer Arbeit.
Und beuten da Italiener aus oder sind das... okay. Nee, also es kann ja auch sein, dass es wie in Portugal einfach, da gab es ja super viele Sklavenhandel ewig auch noch. Also gut, Sklavenhandel jetzt ewig nicht, aber weißt, was ich meine, irgendwie mit der Besetzung und...
Ja, nein, da geht es tatsächlich dann einfach um Agrarwirtschaft und Leibeigenschaft auf eine moderne Art und dann im Speziellen um die Tabakindustrie.
Mm.
Und ja, da beuten Italiener aus.
Krass.
Aber das, also, jetzt habe ich eh schon ganz viel geschwärmt. Wir haben ja eh vorher auch schon mal drüber geredet, wie machen wir das mit diesem Podcast? Rezensieren wir einfach nur Filme oder sind es parallel auch immer wirkliche Empfehlungen? Ich gebe mir ja Mühe, dass ich...
Das ist eine ganz klare Empfehlung, wenn du sagst,
genau.
Du hast den schon vorher 3-mal irgendwie oder 4-mal im Kino gesehen, dann ist klar, dass... Das, aber ich muss auch sagen, es klingt auch... es klingt wie ein Film, den ich gerne sehen würde, einfach auch, weil 16mm irgendwie nochmal eine ganz andere Art auch... ein richtiges handwerklich ans Filmemachen ranzugehen.
Es macht halt auch Sinn, weil es natürlich in diese Zeit zurückrutscht, aber diese Kamerafrau, wie heißt sie jetzt, Ellen?
Ja, wir sind die ganze Zeit so drumherum. Ich habe dir vorhin den Ball zu...
Ellen Louvard, also eine französische Kamerafrau, die sowohl bei deinem Film Frau im Dunkeln als auch bei Lazaro Felice Kamera gemacht hat und bei allen Alice Rohrwacher Filmen Kamera gemacht hat. Die haben von Anfang an zusammengearbeitet. Das ist auch, glaube ich, ihre Art zu drehen.
Ja.
Und das muss man eben auch noch sagen, jetzt haben wir endlich eine Folge, wo wir von 2 Regisseurinnen gesprochen haben und einer Kamerafrau, was halt in unserer Branche einfach leider nicht normal ist.
Ja.
Und dass Frauen dann eben auch oft Frauen mitnehmen und auch noch in anderen Head of Departments, Frauen besetzen, finde ich auch ganz toll und auch wirklich wichtig. Also was würdest du, finales Fazit von 1 bis 10, was würdest du deinem Film geben?
Eine 7. 7 ist schon auch noch gut. Also ich finde, 8 ist immer schon so... Ich bin so jemand, ich würde niemals volle Punktzahl geben, außer ganz selten, obwohl ich es richtig gut fand. Das ist wie bei so... ich habe letztes Mal irgendwie was gelesen. Ich habe mir ein Möbelstück bestellt und das, dann hat jemand geschrieben, ja, total gut, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr schön, sehr gut verarbeitet. Aber ich gebe nur 3 von 5 Sternen. Dann denkt man sich so, hä, what? Why? Also 7 Sterne, ich finde den Film gut. Ich fand ihn manchmal ein bisschen zu langatmig.
Okay.
Du?
Naja, das kannst du jetzt raten.
10 von 10, ja, come on. Okay, gut, 10 von 10
Ich würde auch 11 von 10 geben, wenn ich könnte.
Ja, okay, sehr gut.
Also, weißt du, das ist so ein Film, das stimmt, finde ich, von vorne bis hinten alles. Das Drehbuch ist genial, die Besetzung ist genial, die Kamera ist genial, die Regie ist genial. Es spielt in Italien, alle reden Italienisch, man kann es sich schön anschauen, es macht gute Laune, es regt zum Denken an. 11 von 10 Punkten.
Sehr gut. Das ist eine klare Empfehlung. Vielen Dank. Vielen Dank für den interessanten Film.
Danke dir. Wir sehen uns nächste Woche.
Wir sehen uns nächste Woche.
Wir haben ordentlich was zu gucken.
Ja. Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Ich freue mich schon drauf.
Danke fürs Zuhören da draußen. Und ich weiß noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, ob es sowas geben wird, aber wir werden vielleicht irgendwie Social Media haben und es wäre auch cool, wenn ihr in Kontakt tretet mit uns und uns Filme empfehlt, die wir gucken sollen oder einfach mit uns in Interaktion geht, falls ihr irgendwas geschaut habt
von den Dingen,
die wir empfohlen haben,
ja.
Weil dafür sind wir da.
Ja, genau. Tschüssi.
Bussi Baba. Vielen Dank fürs Zuhören. Nur, dass ihr wisst, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Und danke an Jan Köppen für die Musik und Ulrike Ziggel fürs Artwork.